Wir wollen von Herzen danken, dass du uns begegnet bist, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast, dass du uns durch deinen Sohn zu Kindern gemacht hast. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Du hast uns deinen Geist geschenkt und du hast uns dein Wort gegeben und du gibst uns Leitung auf dem Weg zu dir, auf dem Weg nach Hause. Und wir brauchen auch immer wieder diese Orientierung. Manches ist so kompliziert geworden, manches so versuchlich, manches so schwierig. Und wir danken dir für das, was wir in diesen Tagen schon gehört haben, schon aufnehmen konnten und sind auch erwartungsvoll auf das, was wir an diesem Nachmittag und auch heute Abend hören werden. Wir bitten dich, dass du uns auch durch diese Vorträge Orientierung gibst, die Augen öffnest, Klarheit schenkst, Fundamente festigst. Wir danken dir für unseren Referenten. Wir segnen unseren Bruder in deinem Namen und bitten dich, sei du erkennbar in unserer Mitte, im Reden, Hören, im Nachdenken, Aufnehmen und dann auch Tun. Gelobt seist du. Amen. Amen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin gerne bei Ihnen. Seit ich dieses Haus vor ein paar Jahren kennengelernt habe, bin ich häufiger hier gewesen und bin gerne hier und freue mich, dass ich heute hier sein darf, heute Nachmittag und heute Abend. Wir haben zwei Themen, beide ergänzen sich in gewisser Weise. Heute Nachmittag geht es um die Frage, worauf kann man sich eigentlich noch verlassen, und heute Abend geht es um das Thema der Medien, der Massenmedien. Und da geht es ja auch um die Frage, was stimmt denn eigentlich noch in unseren Medien, auf was können wir uns denn da verlassen. Deshalb sage ich heute Nachmittag gar nichts zum Thema Medien, sondern nehme die anderen Bereiche dran. Worauf kann man sich noch verlassen? Vor Weihnachten ertrank ein Prediger im afrikanischen Kongo. Er hatte die Eingebung, auf Wasser gehen zu können wie Jesus. Er täuschte sich und er ertrank. Wer hier schmunzelt, möge sich überlegen, ob er nicht auf andere Weise ähnlich leichtgläubig ist. Jeden Tag sterben in diesem unserem Land Menschen, Fußgänger wie Autofahrer, nur weil sie sich darauf verlassen haben, dass bei Rot der Wagen hält oder ein anderer Autofahrer wartet, bis es grün ist. Ein falsches Verlassen. Jeden Tag kommen wahrscheinlich auf dieser Welt Tausende, Zehntausende Menschen in die Hölle, nur weil sie sich darauf verließen, dass der Taufschein die Eintrittskarte in den Himmel sei. Es ist der Urwunsch jedes Menschen, natürlich auch mein Wunsch, zu wissen, auf was kann ich mich eigentlich verlassen in dieser Welt. Und es ist eine Urenttäuschung, ich habe mich geirrt. Aber jede Enttäuschung, und wir werden hier zunächst auch erst einmal Enttäuschungen behandeln, haben ja eine große Chance in sich. Denn Enttäuschung bedeutet ja, wir werden befreit oder sind befreit worden, wenn wir enttäuscht sind, von einer Täuschung. Das heißt, wir stehen dann auf realistischerem Grund und jede Enttäuschung führt uns näher zu dem, was denn nun tatsächlich trägt, zum Eigentlichen. Wärmung, Wirtschaft, Politik, Ideologien, aber auch alle Religionen, sie alle behaupten, auf uns, da können sie sich wirklich verlassen. Ich bin mit dem Zug gekommen hierher, wenn man so durch die Städte fährt und die Plakatwände sieht, dann ist das Wort verlassen ein Urmotiv der Wärmung einzuhämmern auf uns, auf diese Versicherung, auf diese Nahrung, auf diese Investition, auf diese Bausparkasse, da können Sie sich wirklich drauf verlassen. Folgt man Umfragen, dann vertrauen die meisten Deutschen der Technik. Das ist etwas, wo sie sagen, da können wir uns noch am meisten drauf verlassen. Wissen Sie, wie die Werbung für die Titanic lautete? Selbst Gott persönlich kann dieses stolze Schiff nicht versenken. So wurde in Zeitungen vor 100 Jahren, fast 100 Jahren geworben, selbst Gott persönlich kann dieses stolze Schiff nicht versenken. Schon bei ihrer ersten, der Jungfernfahrt, sank das angeblich sicherste Schiff der Welt, 1500 Tote. Die Wuppertaler Schwebebahn warb damit, dass sie das sicherste Verkehrsmittel überhaupt sei. Weil über 90 Jahre gab es keinen Unfall. Dann fielen 1999 einige Wagen runter, der Mythos war vorbei. Die Concorde galt als das sicherste Flugzeug der Welt. Sie stürzte im Juli 2000 ab, 113 Tote. Das Atom-U-Boot Kursk galt als das modernste russische U-Boot. Es sank wenige Wochen später, 118 Tote. Und die Durchsagen am 11. September im Welthandelszentrum in New York, als die Flugzeuge eingestürzt waren, lauteten: In beiden Türmen bleiben Sie in Ihren Büros. Es handelt sich um einen vorübergehenden Defekt, der nicht Ihre Etage betrifft. Wer sich da auf die Technik verließ, gehört zu den Opfern, und die, die sich nicht auf die Technik verlassen haben, also diese Durchsagen und nach unten liefen, von denen konnten einige gerettet werden. Sie sehen, das mit der Technik ist so eine Sache. Wir können uns meistens auf sie verlassen, aber insgesamt nur bedingt. Auf was können wir uns sonst verlassen? Monatelang hing in allen Orten eine Werbung: Mag sie auch ihr Schutzengel verlassen, wir verlassen sie nicht. Eine berühmte deutsche Versicherung warb so. Also Schutzengel, das ist nichts, aber wir als Versicherung. Und im letzten Jahr gaben die Deutschen 250 Milliarden Mark für Versicherungen aus. Doch Versicherungen können sie nicht vor Krankheit schützen und ihr Leben sowieso nicht verlängern. Und wie ist es mit dem Geld? Es gibt ja so einen tollen Spruch: lieber reich und gesund als arm und krank. Das leuchtet ja auch ein, dass das schöner ist, gesund und reich, als arm und krank. Aber so ganz stimmt es nicht. Eine Befragung von Multimillionären in den USA hat ergeben, dass mehr als ein Drittel sich deutlich unglücklicher fühlen als der Durchschnitt der amerikanischen Bevölkerung. Und in keiner Schicht gibt es auch in Deutschland mehr Selbstmorde als unter den Millionären. Warum eigentlich? Ist doch toll, sowas auf dem Konto zu haben. Man ist unabhängig von anderen, braucht selbst keine Pflegeversicherung, nichts. Irgendeiner findet sich für Geld immer, der das tut, was ich getan haben möchte. Aber nein, es ist auch kein Verlass aufs Geld. Ist dann ein wenigstens auf den Menschen Verlass, wenn schon Versicherungen und Technik nicht. In Friedrich Nietzsches Zarathustra, wir hatten ja das Nietzsche ja, und sein berühmtestes Werk heißt Zarathustra, heißt es: Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Also so wie wir sind, das reicht nicht. Wir müssen überwunden werden. Und bis heute ist es der Wunsch aller Ideologien, haben alle Parteien auch, haben nur ein Ziel, uns zu ändern. Wir sollen uns bessern. Deshalb haben wir das Zuwanderungsgesetz gestern unter merkwürdigen Umständen beschlossen. Warum? Man will uns Deutsche bessern, insofern als wir noch freundlicher sein sollen zu Ausländern, und die Ausländer sollen noch etwas freundlicher zu den Einheimischen sein. Es geht alles darum, dass der augenblickliche Zustand anders werden soll. Das haben wir im letzten Jahrhundert dramatisch erlebt. Adolf Hitler, einige haben die Zeit erlebt unter ihnen. wollte einen arischen Menschen schaffen, der möglichst die ganze Welt beherrscht. Viele, viele Millionen Tote, Sozialismus und Kommunismus wollten einen freien, von Knechtschaft befreiten Menschen, einen klassenlosen Menschen schaffen. Und das Ergebnis der großen Ideologien des letzten Jahrhunderts, die das Paradies auf Erden versprachen, haben die Hölle gebracht. Und wir brauchen gar nicht sagen, na gut, das sind ja extreme Ideologien, Nationalsozialismus und Kommunismus. Nein, auch die tragende Ideologie der Mitte, der Humanismus, ist gescheitert bei seinem Versuch, durch Bildung das Böse im Menschen zu zähmen. Das will ja der Humanismus. Er sagt, wenn wir die Menschen ordentlich füttern mit richtiger Information, wenn wir sie richtig erziehen, dann wird das Böse keinen Durchbruch haben. Tja, der Humanismus hatte viel Gelegenheit in den 20er Jahren bis 1933. Er hat es nicht geschafft. Jetzt leben wir ja nun Gott sei Dank nicht in einer Diktatur, sondern in einer freien Demokratie, wo man fast alles sagen darf und tun darf. Können wir uns nun im Blick auf die Menschenwürde, auf die Demokratie verlassen? 3 Millionen Kinder waren in den letzten Jahren vom Leben verlassen, weil ein demokratisches Parlament, der Deutsche Bundestag, beschlossen hatte 1995 und davor schon seit 1992 die Vorform, dass es eine Fristenregelung gibt, das heißt, dass die ersten 3 Monate des menschlichen Lebens nicht geschützt sein brauchen. Das heißt, man kann Kinder töten, wenn man einen entsprechenden Schein hat. Müssen Sie sich mal vorstellen, in 10 Jahren seit 1992, als die Vorform beschlossen wurde, endgültig dann 95, 3 Millionen Menschen, jedes Jahr 300.000, ist nicht eine Zahl von IDEA oder von mir, sondern vom Statistischen Bundesamt. Und das Merkwürdige ist, auch unter den Frommen, wir kriegen bald jede Woche bei IDEA eine Meldung, dass man ein Schuldbekenntnis, irgendeine Gruppe legt wieder ein Schuldbekenntnis ab für das Versagen der Großeltern oder Väter im Dritten Reich. Es macht mich also ganz irre, es werden Reisen gemacht, überall hin, nach Jerusalem, nach Moskau, überall will man sich entschuldigen. Für Unrecht, dass die da hinfahren, gar nichts getan haben können, altersmäßig. Und das gegenwärtig größte Unrecht, Sie müssen sich vorstellen, wir haben 6 Millionen Juden umgebracht. Schrecklich. Und überhaupt nicht zu relativieren. Aber seit 1945 sind 16,8 Millionen Kinder umgebracht worden. Und wir haben uns auch als Christen vollständig damit abgefunden. Es gibt keine Proteste mehr, Bundestagsabgeordnete, denen wir sagen, sie müssen doch dieses Gesetz ändern. Die erzählen, ja, also da gibt es keinen Handlungsbedarf und spricht auch keiner darauf an, das ist kein Thema mehr. Ja, wo sind eigentlich die ganzen Christen in den ganzen Wahlkreisen? Warum rufen die nicht an, ihre Abgeordneten? Die Bürgersprechstunden werden in allen Zeitungen veröffentlicht, die Termine. Warum gehen Christen nicht hin zu ihrem Bundestagsabgeordneten und sagen, da kommen sie nicht mit durch im jüngsten Gericht, wenn sie hier nichts gegen tun? Das ist ein klarer Verstoß gegen das 5. Gebot. Nein, wir haben eine Demokratie, wir können Einfluss ausüben, sie können den wählen, anderen wählen, sie können sich selbst hineinwählen lassen in die Parlamente und trotzdem sterben jedes Jahr 300.000 Kinder, völlig unschuldige Kinder, in einer Demokratie. Also bloß nicht immer den Blick auf die Vergangenheit, die Gegenwart. Wir haben diese Woche erfahren und werden auch darüber berichten, dass zunehmend Deutsche ihre alten Eltern in niederländische Altenheime bringen. Warum? Weil das so praktisch ist. Damit löst man viele Probleme der Pflege und des sich Kümmerns, weil es so ist, dass in den Niederlanden qua Gesetz beschlossen worden ist, dass Sterbehilfe möglich ist, auch ohne Einverständnis der Betroffenen. Und niederländische Christen bringen wiederum ihre Angehörigen, die sie selbst nicht mehr pflegen können oder wollen, in deutsche Kliniken, weil wir hier noch nicht ganz so weit sind. Und die Niederlande gelten, gestern stand es wieder in der FAZ, als Musterland der Demokratie. Zehntausende sind gegen ihren Willen in den letzten 4 Jahren getötet worden. Müssen Sie sich mal vorstellen, nicht in einer Diktatur, nicht unter Adolf, unter Stalin, unter Lenin, nein, heute, und es gibt keine Proteste. Das heißt, auch auf die Demokratie ist kein Verlass. Sie ist da, ist Churchill recht zu geben, die beste aller Staatsformen. Aber Verlass ist auf sie nicht. Ja, was machen wir nun? Technik nicht, Demokratie nicht, Mensch geht auch nicht. Also müssen wir einen neuen Menschen schaffen. Das ist das Großprojekt der Gegenwart. Als ich mal studiert habe, in 70er Jahren, da war die große These, die Umwelt ist es, die den Menschen am meisten prägt. Also müssen wir die Umwelt ändern, dann kriegen wir den Menschen auf die richtige Spur. Davon ist heute gar nicht mehr die Rede, interessanterweise. Heute heißt es, die Gene sind es vor allem, die den Menschen bestimmen. Also lasst uns die Gene ändern, dann kriegen wir den besseren Menschen. Bill Clinton hat bei seiner letzten Amtshandlung, als der US-Präsident vor den Kameras der Weltpresse verkündet, heute lernen wir die Sprache, in der Gott das Leben geschaffen hat. Er verkündete, dass inzwischen 95% des menschlichen Erbgutes entschlüsselt worden seien, man also wisse, wer welches Gen für was zuständig sei. Und seitdem er das im Jahr 2000 verkündet hat, befindet sich die ganze wissenschaftliche Welt in einem Zukunftsrausch geradezu. Einer der größten Genetiker, Bill Joy, schrieb in der FAZ, wir haben Gott durch die Wissenschaft ersetzt. Und der amerikanische Nobelpreisträger James Watson schrieb in derselben Zeitung einen Beitrag unter der Überschrift, eine riesige Überschrift, warum wir Gott nicht mehr die Zukunft des Menschen überlassen dürfen. Interessanterweise kein Kirchenmann, aber auch Christen. Ich habe keinen Leserbrief dagegen gefunden, gegenüber einem Artikel auf einer ganzen Seite in Deutschlands intellektuellen Tageszeitung, warum wir Gott nicht mehr die Zukunft des Menschen überlassen dürfen. Also, wir sollen sie selbst in die Hand nehmen. Und in diesem Artikel kritisiert ein Nobelpreisträger die, die noch Widerstand leisten gegen diese Entwicklung. Er nennt sie die religiös motivierten Menschen. Und wogegen leisten sie Widerstand? Die große These ist, und da geht es ja auch bei den ganzen Debatten, dass man sagt, wenn wir das schon alles rauskriegen können, ob ein Kind erblich geschädigt ist, dann wollen wir das doch auch gleich regeln, dass eben erblich behinderte Kinder nicht mehr ausgetragen werden sollen. Ja, sie haben eigentlich ja gar kein Recht auf Leben, weil sie die Menschheit belasten. Und so ist es ja heute. 99% aller Kinder, bei denen mutmaßlich Down-Syndrom, also früher nannte man das Mongoloismus, festgestellt wird, also Mutmaß, dass das sein könnte, werden abgetrieben. Aber das ist alles Wirklichkeit. Nur vermeintlich wertvolles Leben, was sich Menschen ausdenken, was wertvoll sein könnte, soll heute noch ein Existenzrecht haben. Das ist nichts weiter als ein Rückfall in eine heidnische Zeit. Bevor Christus auf die Welt kam, war es im Römerreich so, dass Kinder, die missgebildet waren oder unerwünschte Mädchen, gleich nach der Geburt in die Kloake geworfen wurden. So hat man das gemacht. Immerhin, sie wurden noch geboren. Heute geht das alles etwas eher schon los. Nur Juden und Christen. Es hat sich schon was geändert durch Christus. Sie achteten das Leben aller. Jedenfalls jahrhundertelang. Heute ist es so, dass in fast allen evangelischen Krankenhäusern auch Kinder abgetrieben werden. Es hat sich also geradezu im letzten Jahrhundert ein Menschenbild verschoben. Bis dahin war es im Abendland klarer Maßstab, der Mensch ist ein Abbild Gottes, so wie es in der Heiligen Schrift steht. Heute versucht man den Menschen zu bilden nach dem Bild des Menschen. Und wenn Sie die Illustrierten der letzten Wochen sich angesehen haben, schon auf den Titeln wird Ihnen verkündet, so kriegen Sie das intelligenteste Kind. Das müssen Sie tun, damit es auch das Schönste wird. Es gibt in den USA, die hier Vorreiter sind, leider auch Israel, ist hier äußerst liberal, ganze Kliniken, wo Sie schon ein entsprechendes Gemisch von Ei- und Samenzelle gemixt bekommen, wo man meint, das könnte ein etwas perfekterer Mensch werden. Sie sehen, wir brauchen gar nicht so sehr auf die Diktaturen gucken, gar nicht so sehr auf Hitler und Lenin und Stalin schauen und sie verdammen. Es ist hier die Gegenwart, die Unrecht schafft. Hier in Karlsruhe ist einer der bekanntesten deutschen Philosophen, Lehrer, Peter Sloterdijk oder Dieck, ich weiß nicht genau, mal wird er so, mal wird er anders ausgesprochen, der das philosophische Quartett im ZDF moderiert. Der hat einen berühmten Artikel veröffentlicht mit der Überschrift "Wer darf in den Menschenpark?". Also seine These ist, es können nicht mehr alle Menschen geboren werden. Deshalb müssen wir Kriterien entwickeln für einen Menschenpark. Dieses Wort kommt von ihm. Also wer darf Recht auf Leben haben? Und auch er als einer der berühmtesten deutschen Philosophen hier, ich weiß nicht, wie viele Kilometer Karlsruhe entfernt ist, 30 Minuten hier mit der Bahn, er vertritt die These und er ist der einzige Philosoph, der im Fernsehen eine Sendung hat, dass erblich behinderte Menschen nicht auf die Welt kommen dürfen. Ich wäre heute hier nicht, wenn das schon üblich wäre, weil mein Vater war schwer behindert zu 90% und hätte eigentlich nicht auf die Welt kommen dürfen. Sie sehen, der Versuch, Menschen zu ändern, hört nie auf. Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot in Kambodscha, Kim Il-sung heute in Nordkorea und unsere vielen Wissenschaftler in Deutschland, in den USA, bis hin zu Israel, die am weitesten sind, sie alle versuchen, den neuen Menschen selbst zu schaffen. Und das Elend, was daraus geworden ist im letzten Jahrhundert, darunter leiden wir heute, noch wenn Sie an die Zwangsarbeiterdebatte denken und vieles andere. Und was der große russische Dichter Dostojewski mal sagte, in nur 8 Worten, bewahrheitet sich bei allen Experimenten: eine Welt ohne Gott endet immer im Chaos. Jetzt haben wir ja das neueste gigantische Experiment. Menschen klonen, Tiere werden alle naselang geklont. Das fing mit dem Schaf Dolly an. Heute werden Kühe, alles Pferde, alles ist am Klon. Da wird gar keine Zeitungsmeldung mehr drüber gemacht. Und die Klonexperimente am Menschen sind in Italien, in den USA. Es regt gar keinen Menschen mehr auf. Und viele Christen sind auch unruhig darüber. Ist damit Gott als Schöpfer ausgeschaltet, wenn der Mensch Menschen schaffen kann? Vergessen wir eins nicht, der Mensch kann nicht Menschen schaffen. Er kann bestenfalls einen vorhandenen, der bereits geschaffen worden ist, multiplizieren. Und dann das, was Jesus als das Eigentliche des Menschen bezeichnet, die Seele, werden sie niemals gentechnisch manipulieren können. Und selbst wenn sie, wie es jetzt suggeriert wird, den perfektesten, schönsten, intelligentesten Menschen schaffen sollten, können sollten, kann ja sein, dass das in ein paar Jahren tatsächlich möglich ist. Auch dieser Mensch bekommt Liebeskummer, auch dieser Mensch erfährt Leid, auch dieser Mensch sündigt, auch dieser Mensch braucht ein transzendentes Gegenüber. Wir haben ja Klonbeispiele. Vielleicht sitzen hier welche unter uns, ich habe sie mir noch nicht so genau angesehen. Nee, ganz ernsthaft, eineiige Zwillinge sind nichts weiter als Klonerei. Sie sind gentechnisch identisch, eineiige Zwillinge. Und es war ein sehr interessanter Film im ZDF, ein Dokumentarfilm über eineiige Zwillinge und ihre Entwicklung. Der eine Zwilling, liebenswürdig, sympathisch, tätig beim Roten Kreuz. Der andere, der gentechnisch völlig identisch ist mit seinem Bruder, ein Doppelmörder. Sie sehen, selbst wenn es gelingen sollte, Menschen zu klonen, die Seele ist nicht klonbar, das Eigentliche ist immer ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Was ist nun mit den Religionen? Ist auf sie Verlass. Ist ja ein merkwürdiges Phänomen, dass wir eine Renaissance, eine Wiedergeburt von Religion haben. Marx hat mal gesagt, Religion ist Opium für das Volk, ist etwas ganz Gefährliches und wird sowieso absterben. Wir erleben gegenwärtig das genaue Gegenteil. So was hochinteressant ist, die Weihnachtsgeschichte des Spiegels immer zu lesen, also die Weihnachtsausgabe des Spiegels. Ich mache das seit 30 Jahren, weil da kann man immer so vieles dran erkennen, was so gerade in der Luft liegt. Und jahrzehntelang, also seit ich jetzt so seit ja, 32 Jahren lese ich das Blatt meistens, auf jeden Fall die Weihnachtsausgabe, war immer das Thema Religion geht bergab runter, Glaube ist immer irrationaler, kann eigentlich von keinem intelligenten Menschen mehr erwarten, dass er glaubt, Kirche, alles ein Bach runter. Dann denke ich, ich sehe nicht richtig, titelt das Blatt zu Weihnachten, Überschrift, ich lese jetzt nur vor. Die Rückkehr des Glaubens, eine weltweite Renaissance der Religionen, kennzeichnet den Beginn des 21. Jahrhunderts. Auf dem Titel, die Rückkehr des Glaubens. Und dann stellt das Blatt eines bekennenden Atheisten, Rudolf Augstein, Folgendes fest. Je tiefer der Mensch eindringt in die Geheimnisse der Natur, umso mehr neue Rätsel tun sich auf. Nietzsches Schlagwort, Gott ist tot. Marxens Schlagwort, Religion ist Opium des Volkes. Sigmund Freud, der im Gottesglauben nichts als Halluzinationen erblickte. Alles das ist ein kapitaler Irrtum gewesen. Deutschlands führendes Magazin bekennt sich selbst geübt zu haben. Doch wir dürfen trotzdem noch nicht Halleluja singen, denn was ist das für ein Glaube? Als ich heute Mittag durch Hannover fuhr, mit dem Zug fuhr ich am früheren Expo-Gelände, also Weltausstellungsgelände vorbei, da sieht man noch manches, auch unser Wal, der fromme Wal von der Expo ist noch da und man kann ihn vom Zug aus, jedenfalls die Schwanzflosse, noch erkennen. Und diese Weltausstellung war etwas ganz Faszinierendes, weil sie viele Trends geistiger Art deutlich machte. Und der Stand, der am meisten besucht worden war auf der Expo, war vom Verlag Bertelsmann, von einem Pietisten einst gegründet. Und in diesem Stand wurde alle Dreiviertelstunde ein Programm angeboten und die Hauptattraktion dieses dreiviertelstündigen Programms war ein 7-minütiger Film Der Sternenfänger. Man sah einen muslimischen Jungen in der Wüste und er stellte die Frage, wie ist eigentlich an einen alten Mann, wie ist diese Welt erschaffen? Was ist eigentlich Wahrheit? Das sind ja entscheidende Fragen. Und dann wird diese Frage weitergeleitet über das Internet an Kinder in aller Welt. Und dann trudeln über das Internet die Antworten ein. Buddhismus antwortet, ganz positiv dargestellt, Naturreligion, Islam, noch ein bisschen Judentum, eine Antwort von Christen in dieser Präsentation eines ehemals pietistischen Verlages, zweitgrößte Medienkonzern der ganzen Welt. Kam mir überhaupt nicht mehr vor. Und die These, die am Schluss dann war, in diesem siebenminütigen Film, unglaublich faszinierend, habe ich es mir angesehen, weil dieser Film was deutlich macht, war: Wahrheit gibt es in allen Religionen, war die erste These. Zweitens, Wahrheit hat jeder in sich. Er braucht nur in sich zu schauen, dann wird er die Wahrheit für sein Leben finden. Und sehen Sie, da haben Sie den großen Trend unserer Gegenwart, der sich überall widerspiegelt. Eine Mischmasch-Religion, es ist alles eins, ob Heid, ob Jud, ob Hottentott, wir glauben alle an einen Gott, haben die mein Großvater immer mir erzählt, war kein Christ natürlich. Und das spiegelt sich heute in diesem Trend wieder. Man kann das New Age nennen, man kann das Postmoderne nennen, wie klug man das nun auch ausdrücken will. Es geht darum, dass man meint, in allen Religionen ist Wahrheit. Keine Religion sollte beanspruchen, die alleinige Wahrheit zu haben. Dann gäbe es Frieden auf der Welt. Gleichzeitig der Trend zu einer Weltsprache, nur noch Englisch. Der Trend zu einer Weltregierung. Die UNO bekommt immer mehr Macht. Und 80% aller Entscheidungen in Deutschland werden nicht in Berlin getroffen, sondern bereits in Brüssel. Sie sehen, Bibelkenner fällt hier sofort ein gewisses Bauwerk ein, der Turmbau zu Babel, alles eins. Und wir wissen, wie das Ganze geendet ist in einer Menschheitskatastrophe. Und die Frage, die wir uns als Christen stellen müssen, ist, wie lange dürfen wir noch das Gegenteil von all dem behaupten? Wie lange dürfen wir noch sagen, Jesus Christus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben? Wie lange dürfen wir das noch? Im Dezember 2000 wurde in Nizza die Grundrechtscharta der EU verabschiedet, der Europäischen Union, wo wir ja nun die Hauptzahler sind. Und der entscheidende Kern dieser Grundrechtscharta, also dieser Verfassung sozusagen von Europa, ist, dass sexuelle und religiöse Diskriminierung künftig nicht mehr sein darf. Was heißt das? Klingt wunderbar. Aber es heißt in Gesetzestexte umgossen, und die werden natürlich in Deutschland wie in allen EU-Ländern gemacht, sie dürfen nicht mehr sagen, Sodomie beispielsweise, also irgendwelche sexuellen Perversionen seien Sünde. Seien verkehrt, seien strafbar. Das wäre ja eine Diskriminierung derer, die sowas praktizieren. Sie dürfen natürlich nicht mehr sagen, dass Mohammed ein Götze sei und Allah und dass nur in Jesus Christus allein das heiße, denn damit diskriminieren sie die Moslems. Sie sehen, das ist alles ein endzeitliches Geschehen, und wir müssen uns fragen, wie lange wir als Christen diese Freiheit in unserem Land noch genießen dürfen. Wir sollten das nicht nur fragen, sondern wir sollten die Zeit nutzen, bis dahin, dass das eintreffen könnte, was uns prophezeit ist für das Ende der Zeit, nämlich Verfolgung. Und jetzt die Frage, wenn wir uns nicht auf den Menschen insgesamt verlassen können, können wir uns nur eigentlich auf Christen verlassen? Es gibt interessante Studien, die berichten oder belegen, nicht nur berichten, belegen Tolles. Christen sind tatsächlich die besseren Staatsbürger. Man hat also rausgekriegt, dass Christen wesentlich weniger Steuer hinterziehen, dass sie wesentlich weniger schwarz fahren, dass sie wesentlich sozialer engagiert sind und dass sie wesentlich weniger anfälliger sind für Ideologen. Im Erzgebirge, dem Erweckungsgebiet in der ehemaligen DDR, waren die wenigsten Bürger, die zur Jugendweihe gingen, also der atheistischen Konfirmationsform, die wenigsten SED-Mitglieder, die meisten, die den Wehrdienst, der ja ganz anderer Wehrdienst war als in der Bundesrepublik, verweigert haben. Alles belegt. Christen sind tatsächlich die besseren Staatsbürger. Können wir uns mal freuen. Also der Staat müsste eigentlich sorgen dafür, dass es mehr Christen gibt. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, und jetzt werde ich vielleicht einige hier enttäuschen, wenn ich bin jetzt 25 Jahre bei IDEA, mir den Laden so ansehe mit den Wiedergeborenen, dann habe ich das Gefühl, nicht Gefühle, Gefühle ist immer was trügerisch, sondern die Erfahrung gemacht, dass sich Christen oft untereinander viel schlimmer verhalten als Nicht-Christen. Woran liegt das? Eine Erklärung, vielleicht hat es damit zu tun, was Paulus im Epheserbrief schreibt: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Es ist natürlich so, der Teufel haut nicht bei den Heiden rein, denn die glauben ja nicht an ihn. Nur bei uns als Christen hat er Anhalt und da kann der Satan, der Verwirrer, der Diabolos, da kann er natürlich einhaken. Da kann er Verwirrung stiften, bei den Heiden nicht. Das ist vielleicht eine Ursache. Und hier sollte man nicht, wie ich das oft in Predigten und Bibelarbeiten höre, ja, die Urgemeinde, das tolle Vorbild, ist es nicht, waren genauso schlimm wie wir. Da heißt es in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel, sie waren ein Herz und eine Seele. Toll, das stimmt auch. Aber 5 Verse weiter ist vorbei. Da wird berichtet, wie Ananias und Sapphira gelogen haben und es mit ihrem Leben bezahlten. Wissen Sie, so realistisch ist die Bibel. Es gibt keine Sünde, über die nicht in der Bibel berichtet wird. Und für mich ist der Beleg dafür, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, vom Heiligen Geist inspiriert ist, dass das alles drinsteht. Wenn Sie bei IDEA erleben, was wir alles nicht berichten sollen, da gibt es natürlich nur tolle Baptistengemeinden und die Evangelikalen sind frei von aller Erbsünde. Ist ein echtes Phänomen, was wir alles nicht berichten sollen, obwohl es trotzdem passiert. Und für mich ist von daher das, die Bibel, Gottes Wort, ist überhaupt kein Problem, weil ich mir sage, wenn das die Frommen geschrieben hätten, die Bibel, also selbst sich ausgedacht, wäre die Hälfte weg. Da hätte Jesus nicht mit der Peitsche da durch den Tempel gehauen. Da wäre keine Unzucht in Korinth. Nein, die wären alle nur ein Herz und eine Seele. Sehen Sie, so einfach ist das mit den Beweisen für die Göttlichkeit der Schrift. Sie brauchen sich nur selbst anschauen, was Sie über sich selbst berichtet wissen wollen und was die Bibel über Sie und über mich berichtet. Sünder von Anfang an. Ein Oberkirchenrat hier aus Karlsruhe sagte mir einmal zu Beginn meiner IDEA-Zeit, je frömmer, umso schlimmer kann es sein, hat er dann nach vielen Sekunden noch gefühlt. Ich habe das einst nicht glauben können. Ich habe gedacht, naja, ist eben Kirche, kann ja gar nicht andere Aussage kommen. Heute halte ich diesen Satz für göttlich inspiriert. Also es tut mir leid. Es ist so. Wenn Sie Briefe lesen, die vermeintlich fromme Schwestern und Brüder sich untereinander schreiben und dann auch noch veröffentlicht wissen wollen. Vor 2 Ausgaben stand von einem ganz bekannten Evangelikalen, einem bekannten Evangelikalen Leiter einer Bibelschule, ein Leserbrief gleich im ersten Satz. Der andere Leserbriefschreiber, auch ein wiedergeborener Mann, hätte kaltblütigen Brudermord begangen. Und in dem Brief schreibt, er hätte noch eine Nacht darüber geschlafen, und um sich sicher zu sein, ob er diesen Vorwurf erheben dürfte. Es ging nur darum, wie man die Politik von Sharon in Israel beurteilt oder nicht, also nicht um Auferstehung. Oder wirklich heißt es, da sehen Sie, Mord wäre ja schon reichlich genug, der Vorwort. Nein, es ist nicht nur Mord, es ist Brudermord. Also hat nicht irgendeinen schlimmen Kommunisten oder Rechtsradikalen umgebracht. Nein, ein Bruder. Dann blutig reicht natürlich auch nicht. Es muss auch noch kaltblütig sein. Also kaltblütig, Bruder und Mord. Wir haben das abgedruckt, weil es hat ja keinen Sinn zu tun, als ob wir anders wären, als es in der Heiligen Schrift steht. Nein, so sind wir. Ich gestehe Ihnen Folgendes, im letzten Sommer war ich derart geschafft von den Wiedergeborenen, nicht von den Heiden, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, so, ich fahre jetzt nicht nach Langensteinbach oder Hohegret oder sonst welche frommen Zentren, sondern ich will jetzt mal ein Wochenende nur unter Heiden erleben. Urlaub von Christen. Ich konnte es nicht mehr tragen, diese ganzen Briefe, diese Anrufe. Ich habe gedacht, also, jetzt willst du doch mal sehen, kommst aus heidnischen Verhältnissen, jetzt musst du mal sehen, wie es jetzt inzwischen dazu geht. Und dann habe ich mir eine Karte angeguckt, gibt es so Karten, wo gibt es die wenigsten Christen? Und da gibt es einen Landkreis in der Mark Brandenburg, dem früheren Preußen, bei Rathenow. Da ist die Zahl, das kann man ja jetzt nur festmachen, an Kirchenmitgliedern, Landes- und Freikirchen so furchtbar gering, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Christen zu treffen, das ist also, wäre schon ein Wunder Gottes. Also ich fahre Freitagabend dahin, meine Frau ganz entsetzt, hat wahrscheinlich gebetet, dass mir nichts passiert. Und ich fahre da auf ein Dorf vor Rathenow und setze mich da in eine Kneipe hin und esse was. Und dann gucke ich mir so die ganze Truppe da an in der vollen Kneipe. Freundliche Leute. Keine Messer gesehen, nichts. Und dann stellte ich etwas fest, es wurde 11 Uhr abends. Ein Ehepaar, so mein Alter, um die 50, sprach mich an, wir haben Sie hier noch nie gesehen, was machen Sie denn hier? Ich sage, ja, ich will hier mal, habe mal Wochenende Urlaub. Ja, was machen Sie denn nun, wollen Sie hier? Ich sage, ja, ich werde jetzt irgendwann in meine Pension gehen. Und dann lud mich dieses völlig fremde Ehepaar ein zu sich nach Hause. Wollen Sie nicht noch auf ein Bierchen? Nun bin ich im Blauen Kreuz, da gibt es keine Gefahr. Aber es wussten die noch nicht, also Wässerchen nach Hause. Haben wir das als Christen schon mal gemacht? Wildfremde Leute eingeladen, abends um 23 Uhr zu uns nach Hause, ist mir unter Christen also noch, habe ich nicht, ich habe es auch noch nicht gemacht, ich will mich hier gar nicht, gut, ich gehe also zu denen hin, fahre nach hinter ihnen her, nach Rathenow, ganz bescheidene Hütte und wir haben eine tolle Nacht sozusagen noch bis 1-2 Uhr uns unterhalten, kein Wort ohne Gott und trotzdem wunderbarer. Und ganz zum Schluss, es war so, ich weiß nicht, zwischen 1 und 2 wahrscheinlich schon, fängt diese wildfremde Frau an zu weinen. Ich habe nie erwähnt, dass ich Christ bin oder das Wort Gott nicht. Ich wollte ja mal Urlaub machen ohne das Ganze. Und dann erzählt sie mir als wildfremde Menschen, wissen Sie, ich werde mit einem Problem nicht fertig. Ihr Mann guckt schon auf den Boden, das heißt, es war gar nicht ihr Mann, ihr Lebenspartner, wie das da so ist. Ich bin vor 40 Jahren von meinem Vater x-mal missbraucht worden. Ich hatte eine Fehlgeburt. Und ich werde damit nicht fertig. 40 Jahre nicht. Und dadurch schoss es so durch meinen Kopf. Meine Güte, was haben wir es doch als Christen gut. Wir wissen um innere Heilung. Wir wissen um die Möglichkeit, Vergebung zu bekommen und vergeben zu können, wissen, dass Gott ein völlig neues Leben schaffen kann. Und dann bin ich zurückgefahren und habe gedacht, es stimmt, die Christen sind bestenfalls genauso schlimm wie die anderen. Aber die Christen sind besser dran, weil sie davon wissen. Und mittlerweile ist aus dieser Beziehung, als ich Urlaub von Christen machen wollte, eine tolle Freundschaft geworden. Und meine Frau hat sich dieser Frau angenommen und hat sogar schon mit ihr beten können. Sehen Sie, machen Sie mal Urlaub von Christen. Fahren Sie in die wunderschöne Mark Brandenburg. Sie werden tolle Sachen erleben. So. Jetzt kommt das heißeste Kapitel. Können wir uns eigentlich, und das ist jetzt wirklich eine ganz heiße Frage, mir ist das sehr ernst, können wir uns eigentlich auf Gott verlassen? Wenn ich diese Frage stelle, heißt es sofort in den Köpfen, so behaupte ich das jetzt mal, na klar, und da musste der ganze Vortrag doch drauf hinauslaufen, auf nichts können wir uns verlassen, aber auf Gott. Doch stimmt das eigentlich? Wir lesen jetzt an Karfreitag wieder die Geschichte von Gottes Sohn, also nicht Heinz Pimpelhuber am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist uns das eigentlich bewusst, was da gesagt wird? Gottes Sohn behauptet von seinem Vater, dass er ihn verlassen habe. Für mich ein unvorstellbarer Satz und ich lese immer ganz schnell weg, weil ich nicht dran denken möchte, was das bedeuten könnte. Jesus hat das am Kreuz geschrien. Stephanus, Petrus, Paulus und Millionen Christen nach ihnen erlebten am Ende ihrer Karriereleiter kein Bundesverdienstkreuz, keine Abfindung, sondern den Märtyrertod. Und sie haben vorher sicher geschrien, Herr, warum hast du mich verlassen? Musste das sein mit der Steinigung? Im letzten Jahr wurde im Fernsehen ein Film gezeigt, angeblich der erfolgreichste Film aller Zeiten, Titanic. Da gibt es eine Passage, eine junge Frau versucht, das ist ein weltlicher Film, kein Billy Graham-Film, einen anderen jungen Mann zu bekehren. Erzählt ihm was von Christus. Ist ja was Tolles. Und kurze Zeit später sieht man, wie diese junge Frau von dem Freund dieses Mannes vergewaltigt wird. Und dann bekennt sie, die Fromme, die hier sitzen könnte, unter Tränen in die Kameras in diesem Film, den 10 Millionen Menschen im Fernsehen gesehen haben. Es gibt keinen Gott. Aber ich suche ihn. Und diese Frage ist ja eine ernste Frage. Wo war Gott, als mein Kind starb, wird der eine oder andere sich sagen. Wo war Gott, als ich von einem betrunkenen Autofahrer zu einem Behinderten gemacht wurde? Wo war Gott da, dort, wo ich pleite ging, wo irgendwas Schlimmes passiert ist? Wo war Gott? Seien wir nicht zu schnell mit Antworten, wenn wir im Glück sind. Martin Luther hat schon recht, wenn er sagt, ich setze mein Vertrauen auf keinen Menschen auf Erden, auch nicht auf mich selbst, meine Macht, meine Kunst, mein Gut, meine Frömmigkeit oder was ich haben kann, auch auf keine Kreatur. Ich wage und setze mein Vertrauen allein auf dich und jetzt hören Sie bitte, den unbegreiflichen Gott. Jawohl, Sie können sich auf Gott verlassen, das kann ich Ihnen hier zusagen. Aber auf einen unbegreiflichen Gott, der oft ganz anders handelt, als wir es uns vorstellen, dessen Maßstäbe oft ganz anders sind als unsere, als die der Welt sowieso. Das heißt, Sie können schon schwer enttäuscht werden von Ihrem Gottesbild, von Ihrem Bild über Gott, das Sie haben. Was ist so unbegreiflich an Gott? Dass seine Maßstäbe so völlig anders sind als alles, was um uns herum ist. Der allerwichtigste Gegensatz ist, Erfolg ist kein Name Gottes, hat hier mal ein badischer Marketing-Experte, Professor Raffi, gesagt. Erfolg ist kein Name Gottes. Wer erfolgreich sein will, schminke sich das ab, dass das was mit Gott zu tun hat. Auch Reichtum. Eine Gnadengabe. Einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, Heinz-Horst Deichmann, der große Schuh Deichmann, hat das in der Tageszeitung Die Welt zu Weihnachten geschrieben. Mein Erfolg ist eine Gnadengabe Gottes. Und was uns gar nicht schmecken will, Leid. Das Kreuz gehört zum Christsein dazu, nicht als eine Gabe für wenige, sondern als eine Verheißung für alle. Und das, was wir oft als gescheitert betrachten, als unbegnadet, als etwas, was völlig erfolglos ist, kann für Gott genau Erfolg sein, genau Gottes Weg sein. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, das Kreuz ist nicht schweres Schicksal, Das Kreuz ist nicht zufälliges Leiden, sondern notwendiges Leiden. Der Stuttgarter Pfarrer Winrich Schiffbruch, der sicher hier auch schon oft geredet hat, der zwei große Werke leitet, schrieb im letzten Jahr zur Passionszeit: In der Erweckungs- und Missionsgeschichte ging der größte Segen von zerbrochenen Herzen aus. Einer der größten Liederdichter, Paul Gerhardt, verlor ein Kind. Und er wird sicher gebetet haben: Herr, das reicht doch jetzt für mein Leben, ein Kind verloren. Nein, es reichte nicht, er verlor ein zweites Kind. Herr, es reicht doch nun. Nein, er verlor ein drittes Kind. Herr, nun aber Schluss. Nein, verlor ein viertes Kind, dann starb seine Frau. Dann wurde er von der Kirche des Amtes enthoben, war arbeitslos. Über 130 Lieder sind bis heute ein Trost für Millionen. Du, meine Seele, singe. Ich singe dir mit Herz und Mund. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Und nachdem 4 Kinder gestorben war, die Frau gestorben war und er arbeitslos war, dichtete er: Warum soll ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? Sie sehen, Gott handelt auch durch Leid. Und lassen sich von den vielen Missionsprospekten mit ihren Erfolgsmeldungen nicht irre machen. Wenn Sie die Missionsgeschichte lesen, dann werden Sie von Missionaren lesen, die gestorben sind, ohne eine einzige Bekehrung erlebt zu haben. Stellen Sie sich das mal vor, Sie gehen raus, neue Sprache, Sie verabschieden sich, wie das in früheren Jahrhunderten waren, von Ihren Eltern, von Ihren Verwandten, und Sie wussten, die sehen wir nie wieder. Und Sie gehen nach Indien, nach Afrika, nach Asien, nach Lateinamerika, und Sie mühen sich und mühen sich und mühen sich, und Sie erleben nicht nur keinen Gemeindebau, sondern nicht eine einzige Bekehrung. Wenn damals schon hätten Missionsbriefe geschrieben werden können wie heute, hätten sie nur schreiben können: War kein Erfolg, wir sind gescheitert, eigentlich haben wir nicht eine Mark Spende verdient. Und dann heißt es in der Missionsgeschichte: Und als sie gestorben waren, brach eine Erweckung aus. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, Christen suchen kein Leid. Christen überhöhen das Leid auch nicht, wie es mal eine Zeit im Pietismus war: Nur ein leidensvolles Leben ist ein gesegnetes Leben. Vollkommener Quatsch. Aber wir versuchen dann, wenn es kommt, es zu tragen in dem Wissen, dass es dazugehört, dass wir nicht besonders geschlagen sind, sondern es gehört dazu. Jesus hat das so verheißen. Und das ist alles unbegreiflich. Doch gibt es denn nun was, worauf wir uns verlassen können, wenn Gott so unbegreiflich ist? Ja, das gibt es. Beten Sie wahrscheinlich in Langensteinbach auch jeden Sonntag das Vaterunser. Da steht, und auf das können Sie sich verlassen: Dein Wille geschehe. Sein Wille geschieht. Nicht um uns zu quälen, um uns das Leben mies zu machen, sondern weil es zu unserem Besten dient. Jesus sagt in der Bergpredigt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann fällt euch alles andere zu. Und Paulus sagt im Römerbrief: Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Darauf können sie sich verlassen. Und das ist überhaupt nicht einfach, wenn man im Dreck drin steht. Wenn man keine Perspektive mehr hat, wenn man von völligem Leid umgeben ist und keinen Ausweg mehr sieht, wenn man an Gott verzweifelt, dann noch zu glauben, das soll mein Bestes sein. Manchmal kann es sein, dass man das im Leben erfährt, das ist das Beste gewesen. Ich bin zweimal von der Schule geflogen, war schrecklich, aber das war notwendig, weil ich dann schließlich an einen Lehrer geriet bei der dritten Schule, der Christ war. Vom Mitstreiter Martin Luthers, Philipp Melanchthon, gibt es ein Gebetbuch. wusste ich auch nicht, habe ich in tiefem Leid geschenkt bekommen und ich schlag das Ding auf und da steht ein Gebet, warum man sich vor dem Tod nicht zu fürchten braucht. Und der 10. Grund ist, und der war für mich ganz toll, weil wir in der Ewigkeit einmal erfahren werden, warum Gott auf krummen Wegen gerade ging. In der Ewigkeit werden wir mal erfahren, warum wir so viel Leid, wenn es uns denn getroffen hat, erfahren, warum der Ehepartner stirbt, warum er weggelaufen ist, warum Kinder sterben. All das Elend, das wir auch als Christen erleben, dann werden wir mal erleben, warum es so gewesen ist und warum es notwendig war. Nun könnte man sich ja fragen, warum müssen wir überhaupt Leid erfahren? Hätte Gott das nicht mit Adam und Eva irgendwie anders konstruieren können? Warum müssen wir Leid erfahren? Ich weiß es auch nicht, aber ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Idea hat, wir müssen immer was Besonderes machen, was die anderen nicht machen. Und etwas Besonderes ist, dass keiner mehr daran denkt, wie schrecklich die DDR-Zeit war und die Wessis sowieso nicht. Und da haben wir eine Reise gemacht in die neuen Bundesländer und zwar nicht zu den touristisch schönen Orten, sondern zu den miserabelsten Orten der DDR. Das ist eben etwas anderes, das waren die Gefängnisse der DDR. Und da haben wir Christen mitgenommen, die in Haft waren zur DDR-Zeit. Und wir haben sie in die Zellen gesetzt, in den Gefängnissen und haben uns drumherum gestellt und haben gesagt, nun erzählt doch mal, konntet ihr euch hier auf Gott verlassen? Und da war der inzwischen 72-jährige Pfarrer, er ist später Pfarrer geworden, Hans-Jörg Stephan, lebt heute in Duisburg. Als 20-Jähriger 1950 ging er von Babelsberg nach Potsdam. Babelsberg ist eine Vorstadt von Potsdam. Er hatte gerade eine Jugendbundstunde des EC geleitet. Und da sieht er auf dem Bürgersteig Flugblätter liegen und hebt eins auf. Und während er es aufhebt, stürzen sich plötzlich drei KGB-Offiziere auf ihn und behaupten, sie haben diese Flugblätter nicht nur ausgelegt, sondern auch geschrieben und gedruckt. Und dann wurde dieser völlig unschuldige 20 Jahre alte Christ zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Nach einem Dreivierteljahr haben seine Eltern erst erfahren, dass er überhaupt noch lebt. Man hat ihn gefoltert, man hat ihn durch die Gefängnisse der DDR geschleppt. 8 Gefängnisse. Als er davon berichtete, ein kleiner Mann, mittlerweile ganz gebrochen, aber strahlende Augen, da flippte eine junge Frau aus, als er das erzählte. Und sie schrie: Hört doch endlich auf, vom lieben Gott zu reden! Es gibt keinen lieben Gott! Sie sind der Beweis! Und sie hat doch recht. Wo ist hier der liebe Gott? Dass er einen 20-Jährigen, der nicht aus dem Bordell das machte, also Sünde getan hat, sondern Gottes Wort verkündigt hat, dass er den zu 25 Jahren einen völlig unschuldigen Christen einbunkern ließ. Das sind doch die Fragen. Es war atemlose Stille. Und dann sagte dieser Mann, ich vergesse es mein Leben nicht, keine Kritik am Kommunismus. Keine Kritik daran, dass er bis heute nicht rehabilitiert worden ist. Nichts. Er sagte nur einen Satz. Wissen Sie, Gott braucht überall seine Leute. Ich war in allen Gefängnissen auf meinem Trakt der einzige Christ. Ich war der einzige, der den anderen sagen konnte, dass es Gott gibt, dass ein Heiland da ist in diesem Elend. Zum ersten Mal mit diesen Sätzen eine Begründung dafür gehört, die mich überzeugt hat, warum Gott Leid zulässt. Hier kam ein junger, unschuldiger Christ in 8 Gefängnissen, damit in 8 Gefängnissen jemand von Gott erzählt. Und überlegen Sie sich mal, Sie müssen ausziehen irgendwo, Sie müssen die Stelle wechseln. Sie müssen in ein Krankenhaus, in ein Altenheim und Sie sind verzweifelt und wollen da gar nicht hin. Überlegen Sie sich mal, ob es nicht die Strategie unseres Herrn sein sollte, könnte, dass Sie genau dahin sollen, um ein Zeuge für ihn zu sein. Wie gehen wir nun mit Leid um, wenn wir es erfahren? Ich weiß es auch nicht, aber ich möchte noch mal ein Beispiel nennen. Einige werden es in Zeitungen gelesen haben. Wir haben jetzt zwei große Unternehmer, die im hohen Alter erleben müssen, dass ihre Firma Konkurs ging. Ist ja schon eine Tragik, wenn man sich sein ganzes Leben bemüht hat, nach den 10 Geboten zu leben. Man viele Missionswerke unterstützt hat, wenn man ein Vorbild im Glauben war und dann ist die Krönung des Alters alles weg. Ein Unternehmer aus Bayern, das stand groß, auch in den überregionalen Tageszeitungen, war Präses im CVM, war. Ich habe ihn immer bewundert und gedacht, Herr, meine Güte, dem hast du aber besonders viel Gnade erwiesen. Und dann traf ich ihn nach einigen Tagen, nachdem das in den Zeitungen stand, und ich bin ihm aus dem Weg gegangen. Ich wollte ihn nicht ansprechen, weil ich nicht wusste, was ich ihm sagen sollte. Und er merkte das und ging dann auf mich zu und sagte, warum gehst du mir auf den Weg? Ich sage, ja, weil ich Gott nicht begreifen kann. Warum Gott? Jetzt bist du 83 und alles weg. Und da strahlte er mich an und sagt, ach, ich habe mein ganzes Leben nach den Worten Hiobs ausgerichtet. Der hat's gegeben, der hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich habe alle meine Erfolge nie so verstanden, dass ich sie meiner Leistung verdanke, sondern stets aus Gottes Hand genommen. Nun hat mir Gott genommen, ich habe es mir aufgeschrieben, was er gesagt hat, was mir sowieso nicht gehört. Unsere Beziehung ist also völlig ungebrochen. Ja, ich kann dem Herrn danken, dass ich ihn jetzt in der Niederlage so sehr als Herr und Heiland erfahren habe wie nie zuvor. Ja, sagen zu Gottes Wegen. Ich weiß nicht, ob am Montag Friedrich Hensler tatsächlich hierher kommt. 75 Jahre ist am 6. März geworden. 2 Tage später Insolvenzantrag, also Konkurs. Ich habe ihn angerufen, ich sage, ja, wie wirst du denn damit fertig? Größter protestantischer Verleger und jetzt alles weg. Viele müssen entlassen werden. Und da sagt er, ja, ich habe meinen Mitarbeitern in vielen, vielen Andachten immer gesagt, diese Firma gehört Gott. Und jetzt, als ich so traurig da saß, kamen die Mitarbeiter zu mir und sagten, sie haben doch immer gesagt, ihre Firma gehört Gott. Jetzt dürfen sie auch nicht traurig sein, dass Gott mit der Firma das macht, was er möchte. Tolles Zeugnis. Ja sagen können zu Gottes Wegen. Denen, die Gott lieben. Manchmal sogar, wenn es erfolgreich ist, dient alles zum Besten. Niederlagen, Leid, Krankheit, Tod. Darauf können sie sich verlassen. Das ist das Einzige. Aber das gibt auch Gelassenheit zu wissen, Gott macht es gut. Doch kann sich Gott nun eigentlich auch auf uns verlassen? Was heißt das eigentlich, denen, die Gott lieben? Nach dem Neuen Testament ist es eindeutig, wer Gott liebt, hält seine Gebote. Wird auch nicht mehr gesagt, hier in Langensteinbach natürlich, aber vielen Predigten nicht mehr. Wir lügen nicht, müssen uns das immer wieder vornehmen, weil nur Nicht-Lügen Vertrauen schafft. Wir vergeben, weil uns durch Gott vergeben wurde. Und die größte Sünde, die ich im frommen Bereich erlebe, ist der unvorstellbare Geiz. Auf Homos wird draufgeschlagen in unseren Gemeinden. Für Leute, die in wilder Ehe leben, alles richtig, es ist alles Sünde. Aber in der Bibel wird der Geiz neben diesen anderen Sünden genannt. Wir sind nicht geizig als Christen, sondern großzügig, freigebig, weil wir wissen, alles Geld, was wir haben, gehört unserem Herrn, gehört doch nicht uns. Das Erbe. Erbstreitigkeiten ist doch ein Witz. Wir werden dem Taxifahrer, ich erlebe das alle Nase lang, der bei der Quittung fragt, wie viel soll ich denn aufschreiben, das sagen, was wir verfahren haben. Denn Betrug lohnt sich nicht. Und wir sind natürlich gegen vorehelichen Sex, aber wir werden künftig, das hoffe ich jedenfalls, jeder Ledigen, die schwanger wird in unserer Gemeinde, einen Blumenstrauß überreichen. Das erwarte ich von Ihnen. Warum? Weil sie den Mut hat, ihr Kind auszutragen. Es kostet wesentlich weniger Mut, das Kind abzutreiben. Das merkt kein Mensch, nicht mal die Eltern, nicht mal der Vater möglicherweise. Aber als ledige Schwangere das Kind auszutragen, das ist Gottvertrauen. Natürlich ist es Sünde. Aber sie hat aus dieser Sünde das Beste gemacht, nämlich das Leben auszutragen. Und was erleben wir da in unseren Gemeinden an Heuchelei? Und wir wollen auch künftig nicht mehr schimpfen über Pornografie und alles Mögliche, sondern wir werden unserem Kioskbesitzer, denn da fängt es an, in unserem Bäckerladen bei Edeka, dem Besitzer sagen, wir finden das gar nicht gut, dass hier gleich neben der Kasse oder beim Rein- und Rausgehen Pornografie zu sehen ist, wo Kinder hinblicken. Bitte nehmen Sie es weg oder wir kaufen nicht mehr. Und wenn Sie es wegnehmen, dann kaufen wir doppelt so viel. Denn wir sind nicht geizig. In einer Welt, in der der beliebteste Schlager jahrelang lautete, du musst ein Schwein sein in dieser Welt, und auf Platz 1 acht Monate stand, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Da leben wir nach dem Motto, der Dumme ist nicht der Ehrliche, sondern der Lügner und Betrüger. Sie kennen den Bestseller vom Tagesteam, Moderator Wickert, alle 14 Tage dran. Der Ehrliche ist der Dumme. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Weil der Unehrliche seinen Platz im Himmel verspielt. Wir sagen deshalb künftig Nein, auch wenn alle Ja sagen. Und wir sagen künftig notfalls Ja, auch wenn alle dagegen sind, weil wir unserem Herrn treu sind. Wir halten uns an Gesetze, aber wir wollen nicht gesetzlich sein. Eine ganz große Versuchung in unseren Gemeinden, gesetzlich zu sein. Nein, wir versuchen in unserer endzeitlich geprägten Welt alternativ zu leben. Als Person, als Familie, als Verein, als Gemeinde. Jesus nennt das Salz der Erde sein. Und wir tun das nicht, weil wir besser wären, sondern weil wir Botschafter des Höchsten sind. Müssen Sie sich mal vorstellen. Sie können krank sein, Sie können arbeitslos sein, Sie können steinalt sein, Sie können nichts mehr tun außer beten, dann tun Sie das Wichtigste und Sie sind dabei Botschafter des Höchsten. Und denken Sie daran, in unserer multireligiösen Zeit zählt nicht die Evangelisation, zählt nicht das, was Ihr Prediger sagt oder was Sie selbst sagen, sondern zählt Ihr Leben. Es gibt 5 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Ihr Leben und mein Leben. Ich bin im tiefsten Atheismus Christ geworden. Wissen Sie warum? Weil eine Christin mich 7-jährigen, völlig armen, nicht mal richtig gekleideten Jungen gesehen hat und mir Schokoladenpudding gegeben hat. Monatelang durfte ich einmal die Woche kommen und Schokoladenpudding kriegen. Und nach Monaten gab sie mir eine Kinderbibel. Ich wusste nicht, was Bibel ist, ich hatte das Wort Gott noch nie gehört, aber ich wusste, weil diese Frau gut ist, muss das Buch gut sein, egal was da drin steht. Und so bin ich Christ geworden, weil Menschen beispielhaft gelebt haben. Das ist das Entscheidende. Und wir machen das alles nicht ohne Krampf. Nicht unsere Taten bringen uns in den Himmel, sondern das Festhalten an Jesus Christus. Das ist auch eine ganz schreckliche Sache in unseren Gemeinden, dass es immer wieder gesagt wird, ich komme aus dem Siegerland, da ist das ganz besonders schlimm. Wenn du dies tust, dann kommst du in die Hölle. Nein, das stimmt alles nicht. Steht schlicht nicht da. Jesus hat unseren Vorgängern, also den Jüngern, eine tolle Rede gehalten. Können Sie Matthäus 10 nachlesen? Und der Schluss ist: Wer mich bekennt vor den Menschen, vor dem will auch ich mich einmal bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet, dem will ich auch verleugnen. Helmut Thielicke, und damit möchte ich schließen, hat mal ein wunderbares Bild gebraucht, wie das ist in der Ewigkeit, wenn wir da vor unserem Herrn stehen, beim jüngsten Gericht. Da steht Gott Vater, da steht sein Sohn und da steht der Satan, der Verkläger. Und dann stehen wir davor, vor den drei. Und dann wird der Satan eine lange Liste vorlesen, was wir alles gesündigt haben, was wir falsch gemacht haben. Dann wird Gott Vater seinen Sohn fragen, kann das stimmen? So eine Latte voll Sünden? Und dann wird Jesus sagen, ja, das stimmt. Der Matthias war eine Nullnummer. Nur Niederlagen. Aber, und ich hoffe, dass er das einmal sagen wird, er hat sich zu mir bekannt. Deshalb will ich mich auch zu ihm bekennen. Und deshalb gehört er mit in mein himmlisches Reich. Das ist das Entscheidende, die Verbindung zu Christus. Lassen Sie sich nicht irre machen von Geschwätz. Was es an Voraussetzungen für den Himmel sonst geben könnte. Lassen Sie sich nicht irre machen in der Heilsgewissheit. Wenn Sie zu Christus halten, kommen Sie in die Ewigkeit hinein zu Christus. Und da werden wir uns alle wiedersehen. Da können wir ja eine lange Steinbacher Ecke aufmachen im Himmel. So einfach ist das. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich weiß nicht, was Sie sich vorgestellt haben unter dem Thema, auf was man sich verlassen kann. Aber ich möchte dir ganz herzlich danken für diesen Vortrag, der uns vieles mitgegeben hat, auch zum Nachdenken mitgegeben hat. Und ich möchte gerne, denke mit Ihrem Einverständnis jetzt da keine Rückfragen, Gesprächsrunde machen. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass das stimmt, dass du diese einzig verlässliche Größe bist. Ja, vielleicht für uns oft unbegreiflich, aber die einzig verlässliche Größe. Und ich danke dir für jeden, der hier mit uns diesem Raum das im Glauben ergreifen, annehmen konnte und darin leben kann. Und wir bitten dich, dass du uns das zeigst, dass wir nicht so stark fixiert sind auf die vielen anderen Größen, die sich manches Mal so großartig vor uns aufbauen. Sodass es dir gelingt, je länger, je mehr, diese eine verlässliche Größe wachsen zu lassen in unserem Leben. Und wir ersehnen auch das andere, weil ja schließlich dein Geist in uns wirkt. Wir ersehnen auch das andere, dass du dich auch auf uns verlassen kannst. Und wir bitten dich, dass du uns diese Profilierung unseres Glaubens schenkst. Über all dem danken wir dir, dass du unsere Hand gegriffen hast und dass du uns entgegenkommst und dass du uns zu dir ziehst und dass jeder Tag, den wir gelebt haben, ein Tag näher ist, auf diesen Moment zu, an dem wir zu Hause ankommen bei dir. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Danke auch für diesen Nachmittag. Danke für das, was wir hören, aufnehmen und verstehen konnten. Amen.